Kellner wie der Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Er begann in jungen Jahren als Kabarettist und Liedermacher, moderierte das Jugendformat meiner Generation und ist sowieso aus unserer bayerischen Fernseh- und Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Dabei ist er vor allem eines, sich selbst treu geblieben in diesem Geschäft von Kameras und Scheinwerfern. Wenn man sich näher mit seinem Wirken beschäftigt und über ihn liest, dann passt eigentlich der Ausdruck, das ist ein Star auf alle Fälle. Wenn man ihn aber anschaut, dann gibt's nichts, was eigentlich weiter weg ist als diese Bezeichnung. Denn er ist vor allen Dingen eines, menschlich und nahbar. Ich freue mich unbändig, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Werner Schmidbauer.
Danke, Lola. Danke für die netten Worte, um Gottes Willen.
Lieber Werner, man kann ja wirklich eine ganze Reihe von Gesprächen mit dir machen, so viel wie du schon erlebt hast, so viel wie du schon gemacht hast und umgesetzt hast. Vom Duo in die Jugendzeiten über viel musikalische Formationen bis hin zu die unterschiedlichsten Fernsehformate. Aber wir haben ja jetzt halt bloß diesen Moment miteinander und deswegen hoffe ich jetzt mal, dass ich vielleicht so ein paar Fragen stelle, die dir noch nicht so oft gestellt worden sind.
Okay.
Und freue mich, dass wir heute zu ratschen.
Ja.
Du hast ja schon ganz früh angefangen, Musik zu machen. Mhm. Und wenn ich so richtig informiert bin, auch Instrumente gespielt, die jetzt, also ich habe die noch nie Saxophon spielen sehen auf einer Bühne. Woher ist denn das eigentlich gekommen? Habt ihr so ein familiäres, musikalisches Elternhaus gehabt? Oder
ja, nicht in dem Sinn, dass jeder viel Instrumente gespielt hätte, aber ich habe einen Vater gehabt, der, glaube ich, wenn er die freie Wahl gehabt hätte, wahrscheinlich Musiker geworden war, aber der ist dann Werkzeugmacher geworden. Nach dem Krieg war das also dieser 30er-Jahrgang, mein Vater, wo die Schulen zu waren, dann am Kriegsende und wo die halt irgendwas machen müssen, dass es weitergeht. Aber mein Vater war sehr musikalisch, der hat immer lauthals gesungen im Skilift und überall. Oft auch war uns das peinlich, aber meistens hat es uns gefallen, mein Bruder und mir. Nein, aber da war ich, glaube ich, selber der Motor, dass ich so interessiert an Musik war. Also Gitarre habe mit 6 begonnen, dann war das aber zu früh, da waren die Finger noch zu klein.
Da hat es ja noch nicht so Kinder getan.
Nein, da hast du dann so, genau, da hat diese kleine, 2/3 genau hat es nicht gegeben. Und dann haben sie mich ein Jahr lang auf so ein orfisches Schulwerk geschickt, wo dann so getrommelt wird und Zeug. Und dann habe ich mich echt infiziert mit diesen Musikgedanken. Habe dann Pauke gelernt sogar, also klassisches Schlagzeug. Habe sogar ein Jahr lang als 17-Jähriger, glaube ich, in einer Jazzband Schlagzeug gespielt dann. Und habe Saxophon auch begonnen mit großer Begeisterung. Und habe dann auch bei uns, weil das so saulaut ist, gell, für die Familie. Und dann hat meine Mutter mir in die Sauna geschickt. Und wir haben so selber bastelt die Sauna gehabt. Und die war noch am schalldichtesten. Und dementsprechend schlecht war die Luft aber da drin, wenn man dann Saxophon gespielt hat. Jedenfalls hat irgendwann der Lehrer gesagt, Werner, du warst echt talentiert, aber du musst mehr spielen. Und da ich aber allerdings mit 17 dann schon in Bühnen gespielt habe mit der Gitarre und da meine Lieder gemacht habe, also mein erstes eigenes Lied mit 15 geschrieben, da war eigentlich klar, ich bleibe bei der Gitarre, weil das einfach zusammen mit dem Echo Meinecke, mit dem ich da jahrelang ein Duo gehabt habe, mit dem Namen Duo Jedermann, haben wir in München in diesen die Kleinkunstszene mehr oder weniger unsicher gemacht. Wir haben ganz oft gespielt.
Also sehr junge Männer noch, gell?
Ja.
Also das ist ja für den Bereich eigentlich Liedermacher und Kabarett sehr, sehr jung.
War auch für den Bereich damals noch ungewöhnlicher, dass so ganz junge Typen daherkommen. Und diese Kleinkunstszene war ja sehr verwoben. Da waren so Leute wie Fredel Fesel, hast dauernd getroffen, weil die waren alle in dieselben Bühnen. Und es waren immer so gemischte Programme damals. Da hast du an einem Abend in 3-4 Bühnen spielen können, weil du hast um 8 im Keck gespielt, um 9 im Robinson und so haben die Bühne alle geheißen. Und der Fredel Fesel hat einmal gesagt, du bist der erste Anarchist, weil wir haben relativ linke Texte gehabt, sehr, sehr anarchistische Texte zum Teil. Dann hat der Fredel gesagt, du bist der einzige Revolutionär, dem Mama in Bühne fährt. Weil meine Mutter dann damals im Winter uns tatsächlich von Bühne zu Bühne gefahren hat, weil wir selber noch keinen Führerschein gehabt haben. Und sonst hätten wir es zeitlich einfach nicht erklangt. Wir waren wahnsinnig früher dran, ja.
Das ist ja, also weil du jetzt gerade den Echo erwähnt hast, also der Echo und du habt ja wirklich lang miteinander gespielt, in unterschiedlichen Formationen auch. Da fällt ja schon auf, wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt und mit dem, was du so gemacht hast, dass es so langjährige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter auch gibt, die du hast. Also dass du sehr lange einfach auch mit Leuten zusammengespielt hast, also auch mit Martin, mit dem Kelberer zum Beispiel, also Jahrzehnte, gell? Also
über Jahrzehnte, da haben wir da ums Eck in Rosenheim. Das letzte Konzert, das Duo-Konzert. Wir spielen immer nur Musik. Zu zweit waren wir 23 Jahre zusammen.
Wahnsinn. Wie wichtig ist dir denn Freundschaft im beruflichen Kontext?
Also da muss ich ein bisschen unterscheiden. Also Freundschaft im musikalischen, beruflichen Kontext ist alles. Also das, also ich spiele zwar jetzt eine Solotour und die macht mir auch großen Spaß. Also ich bin jetzt momentan wirklich allein unterwegs und es macht gerade auch jetzt in dieser Nach-Corona-Zeit ist das auch ganz eine gute Art, Musik zu machen, weil du wenig Aufwand betreibst. Aber letztlich machst du Musik, um mit anderen zum Spielen. Und ich war immer schon relativ, wie du wirklich richtig erkannt hast, es wirklich freut mich, dass du das erkannt hast, dass ich immer längere Perioden gehabt habe, wo ich mit Leuten zusammen war. Also, und mit dem Echo telefoniere ich heute noch. Wir haben, da hat unsere Freundin Valerie McCleary Geburtstag gehabt. Da haben wir wieder gesungen miteinander. Und der Echo ist auch am offenen Grab meiner Mutter da gestanden mit der Gitarre. Und da haben wir das Lieblingslied von meiner Mutter, das leider der Echo geschrieben hat, haben wir da gesungen, Eis und Schnee heißt das Stück. Das haben wir dann wiederum in dem Trio mit Süden, mit Pippo Pollina, haben wir das in riesige Bühnen gespielt, das Stück vom Echo. Also das war mir immer alles und ich habe da wirklich ein paar Freunde gefunden, die mir immer bleiben werden. Der Martin Kelberer, der Echo Meinecke mit Sicherheit, auch wenn sie unsere Wege ein bisschen auseinandergelebt haben. Nicht bewusst, weil wir sie immer mehr haben, sondern weil die Wege so gegangen sind. Und dann auch die Wally McCleary, großartige irische Sängerin, die so lange schon in München ist und die eine meiner besten Freundinnen ist. Und Pippo Pollina, mit dem der wir heuer wieder Silvester feiern in Sizilien, in seiner Heimat. Das machen wir seit 14 Jahren, treffen sich der Martin Kelberer und Pippo und ich. Jeweils mit der Familie und wer halt mitkommen mag da und feiern Silvester und machen Musik und so. Also das ist, Musik ist darum da, dass man Freund hat und mit denen musiziert. Ist aber auch ein super Schlüssel für Leute, die nicht deine Freunde sind. Und die du flüchtig kennenlernst. Wir haben in Istanbul haben wir mal Straßenmusik gemacht, der Martin und ich mal 4 Tage lang. Und da lernst du innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig viele andere Musiker kennen. Und das ist auch was Schönes, diese flüchtigen Bekanntschaften, wo dann einer aus der Ukraine oder einer aus Mexiko oder was immer da ist. Und dann spielst du mit denen Leute und es fühlt sich dann auch an wie eine Freundschaft, weil unter Musiker gibt es ganz schnell Seelenverwandtschaften. Aber da war die Freundschaft sehr wichtig und im beruflichen Kontext zum Fernsehen geht das nicht immer. Aber es waren auch ein paar Menschen, die mir über Phasen meines Lebens freundschaftlich sehr nah waren, wie die Sandra Maischberger. Die Kollegin war bei Life aus Alabama, die ein bisschen später gekommen ist wie ich, weil sie jünger ist, 5 Jahre jünger. Oder auch der Günther Jauch, der dort angefangen hat, der bei meiner Hochzeit zum Beispiel da dabei war, weil unsere Kinder im selben Alter waren. Aber da passiert es schneller, dass man sich auseinanderlebt einfach.
Aber ich finde ja das, also lass uns nochmal auf die Musik zurückkommen, weil das finde ich ja spannend, weil es ist, also wenn du professionell Musik betreibst, gibt es ja auch bei ganz vielen Leuten so diese Zweckgemeinschaften. Ja? Also du suchst da halt irgendwie gute Musiker und mit denen geht man auf die Bühne und vielleicht entwickelt sie was. Bei dir war das offensichtlich eher nochmal anders, oder? Also die Kontakte gab es teilweise, also von diesen langjährigen Leuten, ja schon vorher und man hat dann irgendwie ist ein Weg miteinander gegangen.
Das stimmt. Also mit dem Echo sicherlich, weil wir miteinander auf der Schule waren. Der ist Kummer aus Kaufbeuren, wo er weg ist von seinem Elternhaus mit 16 schon und zu seiner Schwester gezogen ist nach München. Und da war es tatsächlich erst einmal eine Freundschaft, die da sich entwickelt hat, aber parallel zur Musik. Bei Martin war es schon so, dass uns eigentlich die Musik zusammengeführt hat und da ist dann halt einer rausgefallen oder einer rausgestochen, der mir besonders nah war oder wo man über die Musik gemerkt hat, Mensch, man ist echt Seelenbruder. Ist aber auch so mit vielen Musikern, die in der Band gehabt, bei Schmidt-Bauers, wo man zum Beispiel in der Arena von Verona hat, die alte Band wieder zusammengespielt. Und wann immer ich, vor kurzem habe ich es wieder auf der Weihnachtsfeier von unserer Plattenfirma getroffen. Und der Alex Klier zum Beispiel, der Bassist, ist mittlerweile ein überragender Produzent und spielt bei der Gianna Nannini Bass, wenn die spielt und er Zeit hat. Na, und da fällst du einfach um den Arm, weil du die Leute so gern magst. Aber es ist natürlich nicht bei allen so. Aber bei den Langjährigsten hast du auch wieder recht, jetzt tatsächlich mit deiner Beobachtung, da war schon eine anders geartete Freundschaft da. Und ich bin mir sicher, zum Beispiel mit Pippo Pollina, wo wir dann aus Musizieren aufgehört haben, weil das war, Süden war ein Projekt, das war limitiert auf 100 Konzerte damals, 2012 und 2013, und dann war das 100. eben ein ausverkauftes Konzert in der Arena von Verona. Also das ist sehr groß geworden. Und dann ist auf einmal abgerissen, weil wir das so wollten. Und die Freundschaft ist aber blieben und hat sich sogar vertieft. Also wir telefonieren oft. Wenn es um private Dinge geht. Und das ist eigentlich das Allerschönste, wenn du Freund hast, wo du zusammenhockst und kochst und trinkst und auf einmal halt irgendwann eine Gitarre raus. Und dann weißt du, der Abend wird jetzt länger. Also wenn die Musik sozusagen aus der Freundschaft rauswächst, das ist was Schönes.
Kann man mit dir auch befreundet sein, ohne dass man das mit dir teilt?
Klar, ganz klar. Also mein allerbester Freund und Trauzeuge auch. Ich war bei ihm Trauzeuge, so rum ist. Der, wenn singt, da läufst du davor, der ist nicht so ein guter Musiker. Klar kann man das. Jetzt bin ich ja viel im Allgäu und da habe ich auch neue Freunde getroffen, wobei man so mit 60 oder 61, wo ich jetzt bin, oder um die 60 herum, nimmer so schnell von Freundschaften spricht. Also da muss man erstmal schauen. Also jeder hat so seine Wurzeln und so.
Dauert also, ja auch länger. Bis man, also, weißt du, ja. Also je älter man wird, desto mehr hat man ja erlebt. Und klar. Bis man jemand dann auch das Wesen, was man ist, dann erfassen kann, das dauert einfach. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass wir auch in unserem Alter irgendwie schöne, gute Begegnungen haben können, die auch tief sein können.
Absolut. Also zwei Leute aus Kempten zum Beispiel sind, da waren wir jetzt vorgestern wieder beim Essen und da haben wir uns wirklich sehr befreundet mit denen, die sind da absurd in Norwegen jetzt, weil ich fahre sehr gerne mit meinem VW-Bus Richtung Norden. Und dann haben wir uns da getroffen, die haben da so eine Hütte, wie sie es nennen, in der Nähe von Lillehammer. Und das sind auch wirklich, glaube ich, da sind wir auf dem Weg, wenn wir Lust haben und weiter deren, dass wir Freund werden.
Ja. Welchen Stellenwert hat denn Familie für dich? Also wenn ihr jetzt sagen hat, ich habe keine Ahnung, gell, ob du zeichnen kannst, aber wenn ihr jetzt sagen hat, wären einmal ein Burdel oder beschreiben wir mal ein Burdel, wie darfst du deine Familie und die darstellen, so symbolisch, wie war das?
Boah, das war ein ziemlich großflächiges Burdel, weil bei mir, also ich habe ja jetzt nochmal eine Trennung hinter mir, seit vor 5 Jahren, und habe aber beide Ehen, die da waren, als vollkommen funktionierend bis zu dem Zeitpunkt oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erlebt. Also Familie ist für mich, auch da bin ich, selbst wenn man da von Trennungen dann spricht über Jahre, bin ich, glaube ich, ein relativ treuer Mensch. Also die Familie selber, 3 erwachsene Kinder. Und mit meinem Sohn habe ich jetzt beim Herfahren, wo ich zu dir gefahren bin, lang telefoniert, weil der in so einem Projekt steckt, Flüchtlingsprojekt in München, die jetzt wieder ganz viele Flüchtende aus der Ukraine wieder haben, weil so eine zweite Flüchtlingswelle tatsächlich losgeht jetzt da. Angesichts der Tatsache, dass dieser Dreckskrieg einfach kein Ende nimmt. Und also ich habe einen ganz engen, mit meiner Tochter, mit meiner Jüngerin, die jetzt 23 ist, war ja einen Monat jetzt vor kurzem erst, von Oktober in November rein, waren wir in Indien, in einem ayurvedischen Kloster und haben da eine Kur miteinander gemacht, eine Panchakarma-Kur. Mir ist Familie wahnsinnig wichtig. Es ist allerdings so, dass ich durch meinen Lebenswandel und Lebensführung und auch durch den Verlauf meiner Beziehungen zu meinen Frauen, zu meinen 2, mit denen ich Kinder habe und verheiratet war, dass dieser Verlauf relativ bewegt war. Also wirklich bewegt war. Insofern gibt es 2 Antworten. Also wenn du jetzt die kleine Familie meinst, die jedes Weihnachten wieder unter dem selben Weihnachtsbaum sitzt, da bin ich dieses Jahr zum Beispiel nicht so dabei. Aber wenn du den großen Bogen einer Familie, mit dem, dass man weiß, wo man herkommt und wenn man in der Familie hat, dann ist Familie halt im Spiel eine Riesenrolle.
Du hast jetzt gerade gesagt, so wie du dein Leben erlebt hast oder auch immer noch lebst, erlebe ich dir als jemand, der das, was du machst, sehr schätzt, als sehr, sehr umtriebig und sehr neugierig nach wie vor auf das Leben und was das so bringt und was man irgendwie alles noch erfahren kann. Findest du diese Neugierde und dieses sie einlassen auf auf irgendwelche Nein-Sachen? Ich frage das auch deswegen, weil ich bin da so eine. Findest du das eher bereichernd oder findest du es manchmal auch anstrengend?
Beides natürlich. Also es bereichert die unheimlich. Also da sind wir mit der Frage, da haben wir ziemlich nah an einem wirklichen Schlüsselpunkt für mich, was so meine Lebensphilosophie oder was ich so rausgefunden habe. Es wurde, die Menschen werden ja oft unterteilt in die Reichen und die Armen oder in die Kommunisten und in die Kapitalisten oder in die Linken und Rechten. Ich glaube, das ist ganz, ganz fest, dass du, und das ist fast angeboren. Also selbst wenn ich jetzt anders sein wollte, kann das nicht. Ich glaube, es gibt 2 Sorten Menschen. Das eine sind die Routinisten, also die in der Mitte versuchen zu leben, die zum Beispiel nimmer ins Wasser gehen, wenn die Flut kommt, aber auch nicht mehr keine Lust haben, nein, jetzt gehen die ewig und die wollen immer ins Mittelmeer fahren, da ist immer Geldscheibe zum Schwimmen. Und die immer schauen, dass sie, und das meine ich überhaupt nicht zynisch, also dass sie in der Mitte ausbalanciert sind, dass sie nicht in zu hohe positive Höhen kommen und aber auch nicht in die wahnsinnigen Depressionen. Und dann gibt es die anderen, und die übrigens auch glücklich sind oft und sehr glücklich, sehr alt werden, weil sie sich kaum wehren, weil sie sich nicht in irgendwelche Abenteuer stürzen, die sie umbringen können.
Ich habe das manchmal auch tatsächlich, also ich habe schon Phasen gehabt in meinem Leben, wo ich da neidisch war.
Ja, ich bin dann auch manchmal neidisch, wenn mir die Kraft ausgeht. Also jetzt, wo ich zum Beispiel ich habe ja am Chiemsee, war in der Reha, bin operiert und habe ein künstliches Knie gekriegt, nachdem 7 Mal vorher schon operiert war. Und unmittelbar nachher habe ich 8 Hand-OPs gehabt, weil ich da so verengte Kanäle in die Finger gehabt habe und einfach so nicht mehr Gitarre spielen habe. Und da habe ich mir gedacht, man hätte das nicht so krachen lassen irgendwie und so viel gemacht. Vielleicht warst du jetzt besser drauf und ruhiger und hättest du nicht so weh da. Aber ich kehre, glaube ich, tatsächlich zu der zweiten Kategorie. Und das sind eben nicht die Routinisten, sondern das sind die Sehnsüchtigen, nenne ich die immer. Das sind die Leute, die einfach Sehnsucht haben nach dem Leben und nach neuer Erfahrung oder nach einem. Also ich darf nur surfen gehen. Ich war übrigens mal ein Jahr lang Surflehrer, deswegen dieses Beispiel. Ich darf überhaupt nur surfen gehen, wenn die Flut hoch ist und wenn der Wind stark ist, weil dann bewegt sich was. Also ich stelle mich nicht bei wenig Wind aufs Brett und warte, bis der Tag vergeht oder so. Ich kann es auf alles übertragen. Und das geht mir in der Musik so, das geht mir im Entdecken anderer Menschen so, aber auch in der Natur. Also ich gehe oft Wege, die kenne ich nicht wirklich. Und wo ich einfach rausfinden, wo ich da ankomme, also wo der rauskommt, dieser Weg. Also ich gehe wahnsinnig gern durch so Bachbetten, also rauf einfach und schau, wo ich rauskomme. Habe ich mit Huber von Geusern hat mir das mal gelernt. Den habe ich eingeladen gehabt zu einem ganz früh, das war das zweite, das dritte Gipfeltreffen 2003. Und der Hubert hat einfach irgendwann während des Gehens auf diesem normalen Weg gesagt, das müssen wir da weitergehen. Ich gesagt, warum? Da ist der Gipfel so da drum, warum gehen wir da nicht rauf? Ich gesagt, ja, weil der Weg halt so da außen rum da so rauf geht. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt lass uns einfach raufgehen. Und das ist zwar aus Naturschutzaspekten, kann man sagen, bleibt es lieber auf die Wege. Der Typ war da anders drauf und das hat mich schon beeindruckt, dass der einfach den Gipfel gesehen hat und gesagt hat, geh jetzt einfach rauf. Und das ist spannend, weil da kannst du natürlich nasse Füße holen oder einen Überhang kommen oder so. Und da musst du halt schauen, dass du das machst irgendwie. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein furchtbarer Abenteurer, wie es andere Menschen sind, die man kennt, wie ein Reinhold Messner oder so, die ihr Leben das kennen. Also ich habe schon auch einen vernünftigen Anteil in mir, der, glaube ich, kommt von meiner Mutter sehr stark. Also dass ich schon auch immer schaue, wie geht's meine Leid. Oder jetzt mit meinem fortgeschrittenen Alter, also bin ich schon auch, weiß ich aus Erfahrung, dass ich mir immer dann weh tue, zum Beispiel beim Skifahren oder beim Touren gehe oder so, wenn ich zu euphorisch bin. Also wenn ich zu euphorisch werde und mir denke, boah, jetzt was für ein Tag und so, dann denke ich mir, Werner, Vorsicht, pass auf, weil jetzt bist du genau wieder so drauf. Mein Vater ist in so einem Moment gestorben mit 55, weil er auf eine Skitour abgestürzt ist, weil er einfach gemeint hat, er kann alles machen. Und es war wahrscheinlich so schön, dass er die Gefahr nicht gesehen hat.
Wenn du sagst, du schaust, dass du da selber so ein bisschen regulierst, auch, gell, um da ja, nicht zu überschwänglich zu werden. Und du ja vorher gesagt hast, du reist ja auch gern. Du warst jetzt erst wieder in Indien. Ist es so, dass du reist, du, um zu dir zu kommen?
Sagt man ja, da gibt es das wunderbare Sprichwort, dass eine jede Reise eigentlich eine Reise zu sich selber ist. Aber da nach Indien in jedem Fall, weil da bin ich jetzt schon dreimal gewesen und das ist ein wunderbares klosterähnliches Ashram, wo du zweimal eine Stunde am Tag meditierst, wo du gleich, nachdem du aufstehst, eine Stunde Yoga machst und wo du bestimmtes wunderbares ayurvedisches Diätessen isst, was wunderbar ist und wo du eigentlich hinfährst, um innerlich und äußerlich dich um dich selber zu kümmern, in dem Sinne, als dass du nicht so viel Trubel außenrum hast. Weil ich glaube, wir leiden alle, wenn wir unter irgendwas leiden, dann sicher nicht unter irgendwelche Viren, die man dann, wo man wahnsinnig Angst hat. Ich glaube, wir leiden darunter, dass wir uns zuschütten mit äußerlichen Einflüssen durch die. Also das war für mich eine der größten Revolutionen. Bei mir war es 97, da habe ich meinen ersten Internetanschluss gekriegt. Diese Informationsflut, unter der wir leiden, dass du da im Prinzip, schau mir, zwar haben da das Handy auf dem Tisch liegen, du hast eigentlich die ganze Welt in der Hosentasche den ganzen Tag und die jungen Leute sind nur noch online. Das heißt dann auch zum Beispiel, wenn du verreist, dass du gar nicht weg bist, sondern du kannst jederzeit, kannst du deine Leute anrufen, ein Budel verschicken oder kommen Mails rein von deinem Arbeitgeber, dabei bist du irgendwo in Indien. Und dann denkst du, früher, wo ich das Jahr in Afrika war, da habe ich genau zwei Briefe geschrieben in dem Jahr und den Rest mit niemandem kommuniziert, der außerhalb von Afrika war, weil das auch schwierig war, 1982. Und das war eine andere Art von Verreisen. Aber ich möchte jetzt auch nicht in den Schmarrn kommen, dass man immer so, früher war es besser, so wie der Valentin gesagt hat.
Irgendwas mit gestern war die Zukunft
gestern
besser.
Gestern war die Zukunft auch besser. Irgendwie so ein lustiger Valentinspruch. Nein, also da, das mag ich jetzt auch nicht verfolgen, aber ich glaube, das siehst du ja früher an diesen Burnouts oder an diesen Leid. Also auch für die Kunst ist das Gift. Also ich glaube, das frühe Mittelalter, diese Maler, die großartigen italienischen Maler, aber auch ganz andere, die Holländer und die gibt es ja wunderbare Bilder, die haben sie einfach vertieft, die waren vielleicht nicht reich und haben auch gehungert vielleicht mit ihrer Kunst, aber die haben sie wirklich dem hingegeben. Und das ist heutzutage fast nicht mehr möglich. wirst jeden Tag abgeschossen mit 1000 Nachrichten. Und meinst du, du musst das auch alles wissen und musst auch auf alles antworten. Also bei mir ist ein Telefonanruf, wenn ich den kriege, immer nur ein Angebot. Ich schaue aufs Display und denke mir, magst du hingehen oder nicht? Und wenn ich nicht hingehe, gehe ich nicht hin. Weil es kann ja nur ein Versuch sein, mich zu erreichen. Früher, wo die Telefone nur an diesem Schnirl in der Wand gehängt sind, dann hat es halt geleitet und wenn keiner hieß, ist er gar nicht hingegangen. Das war vollkommen klar. Das hat dann hört halt keiner. Und bei, also heutzutage wird er, auch bei Mails wird er erwartet, dass du innerhalb von 24 Stunden spätestens antwortest.
Kannst du das gut, dass du das Ding irgendwo hinlegst?
Über Phasen schon. Es gibt so Phasen. Also da in Indien habe ich es eigentlich kaum gehabt. Ich habe ab und zu telefoniert, aber da war nur so ein kleiner Bereich, wo Netz war, also beziehungsweise wo Internet war, wo du hingehst, hast müssen zu Fuß und dann machst du das automatisch viel weniger und du fällt auch nichts. Also nicht wirklich.
Ich finde das total interessant, was da mit einem passiert. Also ich lebe ja auch so ein Leben, wo sehr viel rum ist so und ja. ich bin sehr gerne in Island und bin da halt auch oft so ganz raus. Ja?
Also
so
schaffst du das auch?
Ja, das schaffe ich. Das kriege ich hin. Und bin da über so einen Satz gestolpert, den fand ich sehr, sehr schön. Den habe ich dann auch irgendwann mal noch tatsächlich dann wieder übers Internet weitergegeben. Der Kursen, wo dich niemand kennt, da musst du niemand sein.
Das ist wunderbar, ja.
Wie wichtig ist dir das, dass du auch deine Ruhe hast? Also passiert dir das, dass die anderen Leute auch quatschen?
Ja, ich bin in so einer Phase der Popularität, wo ich ja nur noch 6-mal Gipfeltreffen im Jahr mache und auch jetzt halt auf der Solotour nicht mehr so große Kreise zieht, da wie wir damals durch 4 Länder oder was gespielt haben. Also es ist schon so eine Art von Popularität, wie jemand mal gesagt hat, ein Redakteur von mir, du musst immer wissen, wann du deine Reiseflughöhe verlässt beruflich. Und das ist jetzt bei mir ganz bewusst so, dass ich wirklich versuche, meine Reiseflughöhe, was die Karriere betrifft, zu verlassen, weil ich bin jetzt 60. Und ich mag jetzt, ich kenne einfach viel zu viele Kollegen, die das nicht erpackt haben, dass ihre Popularität schwindet oder dass sie in ein Alter kommen, wo man eben nicht mehr so viel Anrufe kriegt oder was, oder Angebote. Und ich genieße das sehr, also, dass ich mir das selber bestimmen kann, dass ich mein, und mir ist auch überhaupt nicht wichtig, tatsächlich nicht wichtig, dass wenn ich mal aufhöre oder versterbe, dass die Nachwelt mordsmäßig Werner Schmidbauer kennt. Also, warum? Also warum soll das so sein? Das ist ja, man macht ja die Sachen immer für die Zeit, in der man gerade ist. Und natürlich durch Tonträger oder sowas wird da sicherlich ein paar leider mal einen Song hören. Aber es ist vollkommen irrelevant, ob ganz viele Leute die kennen, wenn es das du gar nicht mehr mitkriegst. Also außer deine Lieben. Also das war mich jetzt schon ein bisschen erschüttern, dass wir meine Kinder vergessen hätten, 2 Jahre nachdem ich gestorben bin. Aber nein, also ich arbeite jetzt nicht an so einer unsterblichen Karriere-Ding und dass die Leute über mich reden oder mich ansprechen. Mir reden Leute auch, aber relativ normal. Also die sagen dann, du, ich hab der letzte Sendung gesehen, oder Mensch, wie lang waren das damals mit Live aus dem Alabama oder was weiß ich, oder warum hast du denn in dem Gespräch das und das gesagt? Also eher inhaltlich reden die mich an und nicht so dieses promige Geseiere, dass die dann nervös werden, weil sie jetzt mit mir reden oder sowas. Also das glaube ich.
Ja, aber das ist ja auch was du ausstrahlst.
Würde ich ja sagen, das schreibt man wahrscheinlich aus. Also es gibt Leute, die wollen gefeiert werden, werden gefeiert oder so und Leute, denen das nichts bedeutet und da ist dann auch nicht so dramatisch, glaube ich.
Wenn man jetzt aber, also wenn man jetzt nur mal so, du hast ja gerade gesagt, also Tonträger und so, wenn man jetzt so Musik macht wie du, dann teilt man ja auch so für einen Moment seine Seele mit anderen Menschen. Also das eine ist ja, sind ja die Mitmusikerinnen, Mitmusiker, mit denen man auf die Bühne steht, aber halt auch die anderen. Zum einen live, aber auch zum anderen, das, was man ja gar nicht so sehr mitkriegt, ist, wenn du das ja auf irgendwelche Tonträger veröffentlicht hast. Ja. Ich erzähle jetzt mal was ich noch gar nicht so viel Leute erzählt habe tatsächlich, nämlich eins von deinen Lieder habe ich tatsächlich mal wochenlang, nächtelang gehört. Ich habe mit dem gekämpft mit dem Lied, ich habe mich gewehrt, ich habe Trost gefunden und ich habe mich letztlich arrangiert.
Welches Lied?
Das war damals, als klar war, dass mein Vater sterben wird und ich habe nächtelang, ich finde einfach keinen Schlaf gehört.
Ja.
Aha. Und später ist mir mit einem anderen Lied von dir nochmal was passiert, nämlich dass mir jemand angeredet hat und gesagt hat, du, ich habe ein Lied gehört von Werner Schmidbauer und kennt der die, weil das war so, wie wenn der das über die geschrieben hätte. Feil geradeaus war das
damals. Feil geradeaus.
Und das, was ich mich natürlich frage, ich meine, ich mache selber auch ein bisschen Musik, ja, so ist aber schon, bist du dir dessen bewusst, was das mit anderen Leuten oft ansteht, in Anführungsstrichen, oder was das andere Leute bedeuten kann? Also auch wenn du solche Lieder schreibst, oder steht tatsächlich der eigene Ausdruck von dem, was man gerade im Moment an Gedanken und Empfindungen hat, irgendwie eher im Vordergrund?
Also erstmal finde ich es Wahnsinn, wenn du da Lieder von mir kennst, die dich so bewegt haben. Das ist natürlich ein Riesenkompliment. Also es ist eigentlich, beides trifft zu. Also wenn ich ein Lied schreibe, denke ich in keiner Millisekunde an die Wirkung dieses Liedes. Also wenn ich jetzt da bewegen darf oder nicht. Sondern ich versuche einfach nur die Emotion oder das Thema oder was immer da, sind ja nicht immer nur so tiefschürfende Sachen, manchmal sind es auch so ein bisschen politische Aussagen, die allerdings immer sehr von meiner menschlichen Empfindung herkommen. Weil ich bin kein sozialpolitischer Liedermacher mehr. Vielleicht war ich das früher mehr, aber ich will die Leute nicht erklären, wie er das Leben geht hat, glaube ich. Weil das weiß ich nämlich nicht. Aber ich meistens versuche, wenn ich schreibe, das sind sehr persönliche Momente. Ich habe ja vor kurzem wieder uns jetzt endlich ein Lied geschrieben, nachdem ich die ganzen 2,5 Jahre Pandemie nichts mehr schreiben habe können. So eine Art Lähmung gehabt habe und einfach nur Sachen erlebt habe auch wiederum. Und jetzt fange ich wieder schreiben an. Und da versuche ich einfach, möglichst persönlich zu bleiben, für mich. Also letztlich schreibe ich es für mich oder für die Person, für die es gedacht ist. Das fällt gerade aus, das ist übrigens für meine urälteste Freundin damals geschrieben worden, die ich immer noch kenne, bei der ich vor kurzem übernachtet, wo so ein Glatteis in München war, bin ich nicht mehr rausgefahren. Da habe ich sie angerufen, weil ich bei ihr schlafen kann. Und da, wo ich das zum Beispiel geschrieben habe, habe ich überhaupt nicht gedacht, dass das irgendjemand hören kann. Also vielleicht ist die Antwort am besten gegeben über das, wo ich mich sehr wiedergefunden habe in der Aussage von John Lennon in diesem wunderbaren Kinofilm Imagine, wo er merkt, dass in dieser weißen Villa, wo die da alle sind und die nehmen irgendwas auf und er ist schon furchtbar reich und Yoko Ono sitzt dabei und sie sitzen alle an so einer Tafel und essen alle die Musiker und er in so einem weißen Anzug und dann meldet der Gärtner jemanden, einen jungen Typen, der über den Zaun gesprungen ist und einfach sagt, er will jetzt zu John Lennon. Und den haben sie aber dann abgeführt und so. Und dann sagt er, bringt's mir den mal, weil, wo ist denn der her? Und dann sagt er, der kommt aus Amerika. Und die sind aber in dem Moment in England. Und dann kommt da so ein total zerzauselter junger Freakrider, ja wirklich Lennon. Wegen irgendeinem Lied wollte dann ansprechen. Und dann sagt Lennon als allererstes, are you hungry? Und dann sagt er, ja. Und dann hat er sich dazugesetzt, da, der Typ, und hat gegessen erstmal. Und dann stellt er halt diese Frage, Lennon will ja nicht zu viel, jetzt ist das ja alles um den Rad oder so. Und dann sagt er halt, ja, dass ihm seine Lieder so bewegt haben und ein paar Sachen wollte er fragen da drin für sein Leben, weil er glaubt, dass er so ein großer Lehrmeister ist und dass das für ihn so wichtig ist. Und dann sagt Lennon, das ist total gut, dass du kommst und dass du mir das sagst. Aber du hättest nicht von Amerika daherkommen brauchen, weil die Lieder habe ich nicht für dich geschrieben, die habe ich für mich geschrieben. Und wenn du was damit verbindest, ist das super, aber dann ist es deine Geschichte. Du verbindest deine Geschichte und hängst das an meinem Lied auf. Das ist total gut, weil es mich nämlich auch natürlich berühmt gemacht hat, dass das funktioniert. Ja? Also das ist ja wieder das andere, sagt Lennon dann. Und der sagt einem einfach, du, ich habe es nicht für dich geschrieben. Also wenn du das toll findest, finde ich das schön. Und wenn du das in irgendeiner Form bewegt, dann ist es wunderbar. Aber glaub nicht, dass ich damit dich vielleicht schon berühren wollte, aber nicht dein Leben. Also du musst dein Leben schon selber leben.
Naja, aber das hat ja auch Freiheit, oder? Also weil es geht ja darum, dass ich quasi damit nicht daran orientiere, was jemandem gefällt. Also was gefällig ist,
absolut.
Ja, letzten Endes.
Absolut. Aber das, also diese Wucht dessen, was du sagst, habe ich schon ein paar Mal auch erlebt. Auch zum Beispiel in Rosenheim sogar war es bei uns. Also irgendwann einmal, ich habe einmal eine Platte gemacht, die heißt Augenschauen. Und da ist ein großes Auge drauf. Meins nämlich, und auf die anderen Seiten sind die Hände der Musiker sehr groß drauf, und dann sind ein paar Lieder drauf, und ein Lied, da kommt dieses Wort Augenschauen vor, und dann irgendwann nach einem Konzert kommt eine Frau auf mich zu, so ein bisschen jünger wie ich, und umarmt mich total, und fängt zwar noch an und so, und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Ich sag mal, das eine Lied, das du da gespielt hast, das habe ich gehört, weil ich war im Krankenhaus, und ich habe einen grauen Stern, es ist darum gegangen, dass ich erblinde, sie haben gedacht, ich erblinde alle, und die hat dann scheinbar tagelang dieses Lied gehört, und dann ist ja irgendwie, ist wieder durch eine Lebenskraft oder durch einen Zufall, ist das halt, oder durch Schicksal, weiß ich nicht, ist das dann nicht gekommen, sie ist nicht erblindet. Also das hat nichts mit meinem Lied in dem Sinn zu tun, sie hat sich halt emotional da sehr drauf festhalten können, es hat ihr einfach was gegeben, was gesagt, in irgendeiner Form. Und da merkst du dann schon, dass manche leider größere Wucht hinter einem Lied sehen oder finden, wie du es eigentlich ausstreust.
Ja, aber das ist ja auch, also sehr ähnlich mir passiert. Mhm. Also dass in dem Moment mir dieses Lied Also, dass das in einem anderen Moment, wenn du das selbilliert kriegst, dann nimmst du es gar nicht so. Und wenn manchmal kommen halt so Lieder in den richtigen,
in einem richtigen Moment.
Im richtigen Moment dahin.
Also, das war auf was du gesagt hast, ich finde einfach keinen Schlaf, spüre ich übrigens jetzt gerade wieder. Weil ich das Lied verfolgt mich seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, da habe ich nämlich auch meinen Schlaf wieder mal verloren. In der Angst um die Generationen, die da kommen und dem, was da gerade passiert. Und deswegen spiele ich das Lied jetzt gerade auch wieder im Konzert.
Du hast, wenn wir gerade irgendwie auf dem Krieg reden, du hast in der SZ im März 2021, wo es um die Pandemie ging, Heinrich Böll mal zitiert und hast gesagt, wo die Kultur stirbt, da beginnt die Barbarei.
Ja.
Leben wir gerade in barbarischen Zeiten?
Puh, wir sind, sagen wir mal so, wir sind nicht auf dem Weg weg davon. Also es ist natürlich, jetzt lebt die Kultur ja wieder, allerdings ja, sehr reduziert. Ja.
Ja.
Also die großen Superkonzerte und sowas läuft natürlich alles, weil die Leute sagen, das darf man nicht versammeln, aber in Verbindung mit der Wirtschaftskrise, die wir ja auch gerade haben, leidet die Kultur schon sehr. Also und ich merke es an meinem Publikum, wenn ich jetzt als allein spiele, sind weniger Leute da. Aber die da sind, sind unheimlich angefasst. Also die sagen, boah, mein Gott sei Dank, hast du gespielt. Und viele warnen wirklich fast oder lachen sehr stark hinterher. Und ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen. Also vor allem auch unsere politischen Entscheidungsträger, dass man Kultur nicht wirklich als überflüssigen Schnickschnack empfindet. Weil ich glaube, dass das die Seelennahrung ist, die uns tatsächlich von anderen Lebewesen unterscheidet. Also dass wir auch die Seele nähern und sagen, da gibt es schöne Sachen, die hören wir auch, oder auch kritische Sachen oder Theaterstücke, die aufrühren oder Malerei, die dein Auge befriedigt und über dein Auge dein Geist. Also ich glaube tatsächlich, dass Kultur wahnsinnig wichtig ist. Ertappe mich aber selber dabei, dass ich zum Beispiel seit Beginn dieser Pandemie nicht mehr im Kino war. Also ich habe es einfach nicht mehr gemacht. Und ich frage mich, warum. Und ich habe mir vor kurzem nochmal drüber geredet und gesagt, hey, lass uns jetzt bitte bald mal wieder ins Kino gehen. Weil wir müssen diese ganzen Formen von Live-Kultur, aber auch eben cineastischer Kultur, kern wirklich unterstützt. Und wir dürfen nicht verlernen, was das heißt, in einem Theaterstück zum Sitzen oder in einem Konzert, wenn du wirklich berührt wirst von was.
Ich habe das wirklich, also ganz stark, man kennt ja sehr, sehr viele Bühnenmenschen wirklich auch forciert und Leute jetzt in meinem Bekanntenkreis animiert zum sagen, bitte kauft auch wieder Karten im Vorverkauf, damit nicht vorzeitig Sachen abgesagt werden, weil das gerade jetzt einfach bei den, gerade die Kleinkunst betreffen, die kleineren Bühnen betreffen, wirklich oft dramatisch.
Das ist dramatisch, also die früheren 500 Leute waren es an jetzt 100. Also ungefähr, also wenn man es über sagen, die Kollegen. Und es gibt Kollegen, die leiden noch mehr drunter, andere aber nicht so. Also man weiß nicht genau die Regel, nach was es funktioniert, aber man kann die Leute nur bitten, hey, habt nicht so viel Angst vor Krankheit oder sowas, weil wir müssen eh damit leben. Und geht's wieder dann aus und hört's wieder was. Ja. Und das ist auch gut investiertes Geld. Und das Schlimme wird sein, das kommt ja erst in der zweiten Welle, dann werden die Veranstalter alle sterben, weil sie es nicht mehr finanzieren können. Auch mit den Energiekosten, die wir jetzt haben, ist eine kleine Bühne ganz schwer zu refinanzieren oder auf Null rauszufahren, geschweige denn noch Geld damit zu verdienen. Und wenn die Veranstalter dann nicht mehr da sind oder viele nicht mehr, dann passiert uns das, was in einem Wald passiert, wenn der Förster nicht mehr alle Futtertröge aufstellt, sondern nur ein Drittel davon, dass es wild verreckt. Mhm. Und dann werden die Künstler einfach verschwinden. Und die, weiß nicht, was die dann machen, Taxifahrer werden oder Gitarrenunterricht geben.
Es gab ja auch schon genügend, die irgendwie jetzt während...
Gibt viele Kollegen.
Die jetzt einfach auch gesagt haben, sogar, ich habe einmal irgendwann was ganz was anderes gelernt, studiert, was auch immer.
Ja, machen es an, weil einfach das steter ist und nicht so krisengebeutelt, ja.
Ich möchte mit dir gerne noch zwei Sachen ansprechen. Das eine ist, du hast ja neben vielen anderen Preisen und Auszeichnungen 2009, glaube ich, die Bayerische Staatsmedaille für Verdienste um die Umwelt erhalten und 2018 den Bayerischen Verdienstorden. Wie wichtig sind dir denn solche Würdigungen? Und wofür genau hast du denn den für die Umwelt gekriegt? Das weiß ich nämlich
gar nicht. Ich frage mich bis heute, ehrlich. Das frage ich mich bis heute. Da war damals der Umweltminister, hat geheißen Söder.
Was?
Markus Söder hat der geheißen. Der hat mir den verliehen, also in der offiziellen Begründung für mein Verhalten in den Bergen. Also dass ich mal in meiner Fernsehsendung Gipfeltreffen das vermittle, dass man praktisch die Umwelt nicht niederreibert, sondern auf den Wegen bleibt, dann aufgeht, dass man da auch Kultur oder intelligente Gespräche führen kann und danach seinen ganzen Schmarrn wieder in den Rucksack packt und halt einfach wieder geht. Ohne dass man jetzt da groß Mazaramba-Zamba veranstaltet. Also dieser Umgang sozusagen mit dem Erlebniswelt Berge war sei, ich weiß nicht, ob wer das auch vorschlägt, ob das der Söder selber intendiert oder irgendjemand sagt, du, der kannte jetzt einmal so einen Preis, keine Ahnung. Jedenfalls weiß ich noch, das ist das ja hin und her gerissen war, weil da war dann eine Pressekonferenz und dann habe ich praktisch, also Teil der Pressekonferenz war, dass da gab es ein Projekt damals, was ich gut fand, der bayerischen Regierung, das war, dass die gefährdete Pflanzen konserviert haben, also die Samen von Pflanzen, die es nicht mehr oft gibt, sozusagen erstmal konserviert haben, dass das nicht ganz weg ist, dass es nicht komplett ausstirbt einfach und in einer gewissen Menge dann so eingelagert haben, dass man die jederzeit wieder erholen kann. Arche heißt das Projekt, hat das geheißen. Das fand ich ganz gut. Und dann war halt ein Foto für die Zeitung damals, dass ich mit dem Söder zusammen haben wir irgendeinen Baum pflanzt, den es eigentlich gar nicht mehr gibt, sozusagen. Genau. Und das war, aber frag mich nicht genau, warum ich das gekriegt habe. Wirklich gekriegt habe. Und das andere Umweltmedaille war halt, weil ich 40er Fernsehen gemacht habe und halt Liedermacherei in Bayern betrieben habe. So hat ja Zeiten gegeben, da wo ich dieses Dings da moderiert habe oder was, da war es eine Umfrage gegeben, dass das war irgendwie Ende der 90er oder so. Irgendwie 96% der Bayern behauptet haben in der Umfrage, die würden mich kennen, zumindest am Namen noch. Und vielleicht ist das dann also eine Mechanik, die dann einsetzt, dass die sagen, jetzt müssen wir den mal ehren. Also ich selber habe nicht gewusst, ob ich es annehmen soll, weil ich finde einfach, dass andere Leute viel mehr geleistet haben für diesen Staat, für unser Bayern. Aber dann haben meine Kinder komischerweise, die wirklich eher politisch noch anders drauf sind wie ich, in einer guten Art, die haben dann gesagt, du mach's bitte, weil das ist ja so eine Anerkennung und vor allen Dingen den Opa, den sie nie kennengelernt haben, also mein Vater, der hat sie einfach Freinhams genannt. Weil der einfach so ein Bayer war. Und dann haben wir gedacht, das stimmt. Also das, wenn er sehen darf und vielleicht sehen das die Leute ja, die nicht mehr da sind, da hat er sie wahrscheinlich Freinhams, meine Mama gleich mit. Und dann außerdem war es ein lustiger Tag, weil ich bin mit meinen Kindern hin. Und dann habe ich diese Medaille umhängen gehabt, da im Anzug noch. Und dann war es aber ganz ein heißer Tag im Sommer. Und dann habe ich mein T-Shirt und meine alte Jeans wieder angezogen, die abgeschnitten. Und dann sind wir im Hirschgarten. Aber meine Tochter hat darauf bestanden, dass ich trotz aller Jovialität und Hitze mein Verdienstkreuz umhängen lasse. Dann bin ich in einem uralten T-Shirt, wo drauf gestanden ist, Zeit der Deppen und ein T-Shirt und einen kurzen Hosen sind wir dann im Hirschgarten und haben uns das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea bei irgendeiner Weltmeisterschaft angeschaut und haben uns tatsächlich gut an in die Binde gekippt an dem Tag, weil es war sehr lustig, ein sehr lustiger Tag.
Ich möchte ganz gern zum Schluss mit dir nur über Fernsehen reden. Mhm. Ich habe ja, bin ja die Generation, gell? Ich habe ja live aus dem Alabama geliebt. Also für alle, die das jetzt nimmer kennen, die uns zuhören, das war ein Jugendformat im bayerischen Fernsehen, in dem damals live über Jugendthemen diskutiert worden ist. Mhm. Oftmals sehr hitzig, oftmals sehr kontrovers, teilweise auch, muss man schon mal sagen, tabulos. Ja, und vor allen Dingen aber immer wahnsinnig gut recherchiert. Mhm. Und es gab damals ein Statement, glaube ich, vom Stoiber, der gesagt hat, dieser Saustall muss irgendwie zugesperrt werden oder so, weil die mich so richtig
erinnern. Der Sauladen dicht machen.
Der Sauladen dicht machen, genau. Du warst ja da irgendwie, wie alt warst du da, Mitte 20 vielleicht oder so?
Wo ich angefangen habe, war ich jünger, war ich 22. 22 und aufgehört habe ich mit 32 und dazwischen waren 460 Folgen, die ich moderiert habe und insgesamt aber auch 16 Kollegen, die gekommen und gegangen sind. Also ich habe es sehr lang gemacht. Also ich war der von denen leid, der das am längsten gemacht hat, weil ich auch nicht weiter wollte. Es war so ein Sprungbrett da, dass man dann in die ARD geht oder ins ZDF. Und ich wollte aber da ja gar nicht hin, weil ich wollte ja eigentlich Musik machen und daheim bleiben, im Wesentlichen in Bayern bleiben. Ja, aber ich war immer noch angesprochen auf diese Sendung, das stimmt.
Wie hast du das denn so persönlich erlebt damals? Also ich meine, du hast ja da Amelie Fried war, glaube ich, zu der Zeit.
Am Anfang Amelie Fried, Giovanni Di Lorenzo war am Anfang. Icy Gulp in der ersten Sendung. Also die allererste Sendung habe ich mit Icy Gulp zusammen anmoderiert. 2. Januar 1984 war es.
Findest du, dass solche Formate in der jetzigen Fernsehlandschaft fehlen? Oder kann man sich das heute überhaupt noch vorstellen, dass sowas gibt?
Wieder. Wie kann man es jetzt wieder vorstellen? Also Live aus Alabama ist ja nicht eingestellt worden, weil die keinen Bock mehr gehabt haben, das zu machen, sondern weil niemand mehr zugeschaut hat. Es war dann nach 17 Jahren war die Quote plötzlich nicht mehr gut. Und es war dann der Beginn dieser Spaßgeneration. Weißt du, diese, da waren wirklich so die Neudeutsche Welle dann plötzlich da und es war so richtig so alles lustig und gut. Aber keiner wollte sich mehr stundenlang wirklich diskutieren über Tschernobyl oder über Homosexualität oder über Neonazis. Es war, die Zeit war irgendwie rum ums Eck. Jetzt mit angesichts der Situation, in der sich Jugendliche jetzt befinden, also nicht umsonst gibt's Fridays for Future und alles, weil die sonst kein Forum haben. Also jetzt, dass ich, wenn ich Fernsehdirektor war, ja, da die so ein Format für Jugendliche wieder platzieren, weil ich glaube, jetzt war der Markt auch wieder da. Also rein gesehen vom Fernseh. Sender war der Markt da und ich glaube, dass die Welt und die Jugendlichen sowas brauchen könnten. Ein Forum, wo es wirklich streiten dürfen und auch wirklich mit Entscheidungsträgern konfrontiert werden, die dann auch da sind. Also das, glaube ich, war jetzt eine Zeit, wo ich unbedingt als Intendant oder sonst wer initiieren darf, dass es sowas wieder gibt.
Ja, vor allen Dingen auch, um nochmal zu zeigen, also das, was halt auch fehlt, finde ich, in der jetzigen Zeit ist, also Dialogfähigkeit. Also
ja, und zwar faire, aber harte Dialogfähigkeit.
Genau. Also ohne, dass man irgendwie bloß mit dem Finger aufeinander zockt und dass es ums Recht haben geht, sondern dass man halt tatsächlich in ein Gespräch geht. Ja, in
das fällt ein bisschen, weil es auch so polarisiert, was alles passiert natürlich. Da wird das ist natürlich wahnsinnig schwierig, da in der Dialogfähigkeit hineinzugehen. Da ist man ganz schnell auf seinem eigenen Standpunkt und haut ihn halt raus und schaut, wie der andere reagiert. Oder schaut nicht einmal, wie der andere reagiert. Das ist schade.
Aus all diesen vielen Sendungen, die du da gemacht hast, gibt es da so zwei, drei, wo du sagst, dass da sind dir die Gäste ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Bei Live aus Alabama meinst du? Ja, bei einem hätte ich fast aufgehört dann, weil der ist, da war so in Frankfurt. Wir haben alle, eine Zeit lang haben wir einmal im Monat aus Frankfurt auch gesendet. Die haben auch, da hieß es Live aus dem Schlachthof damals. Und dann war von dort, haben wir da gesendet und da war, mir wurde in der Recherche erzählt, und das hat auch gestimmt bis dahin, ein Ex-Junkie, der jetzt auf der Straße arbeitet, als Streetworker und Leute vom Drogenkonsum, vom Heroin runterholt. Und der hat mir, und ich fand ihn so wahnsinnig gut, den Typen, haben ihn so weit aufgemacht in der, über seine Geschichte auch, dass ich in der Sendung schon gemerkt habe, der schwitzt jetzt total und ist komplett von der Rolle gerade, weil er so wirklich so aufgemacht hat. Und am nächsten Tag rufen sie mir um 5 in der Früh an, dass sie dir einen goldenen Schuss gesetzt hat in der Nacht, nach dieser Sendung. Und dann haben wir gedacht, Gott, wenn das so weit geht, dann mache ich es nicht mehr. Aber es hat sich dann rausgestellt durch die Autopsie, dass der schon seit 2 Wochen wieder drauf war und eigentlich nur eine Möglichkeit für einen guten Abgang gesucht hat, wo er noch mehr Leid aufrüttelt irgendwie. Aber ich war halt da, bin da ein bisschen instrumentalisiert worden, weil der mir, also er hat sehr fasziniert von dem Ganzen erzählt. Und dass aber in der Faszination auch der Tod letztlich steckt, bei dieser Droge. Und das war also der Gast, der sich am meisten wirklich eingeräumt hat. Also da gibt's viele, die in der AIDS-Diskussion oft, Leute, die dann 2 Wochen später einfach tot waren. Und das graubt sich dann schon ein bei dir, wenn du solche Menschen dann noch sprichst. Und natürlich war es, was mich am meisten beeindruckt hat, jetzt weg von den nur betroffenen Gesprächen, war dann irgendwie Ende der 94 war es, kurz bevor ich aufgehört habe, habe ich ein einstündiges Interview, allerdings nicht in der Alabama-Halle, weil das war zu gefährlich damals für den. Der war sehr bedroht, im Speziellen von der Chinesischen Republik. Und habe ich ein Interview geführt mit dem Dalai Lama damals und das war für mich ein ganz hochspannendes Erlebnis, weil ich den sehr mengen habe oder sehr verehrt habe. Und das war dann im Bayerischen Hof in so einem Sicherheitsdings, wo sie es besser abschützen haben können, in irgendeinem Konferenzsaal oder so. Und da, das war für mich ein spannendes Gespräch, weil es war eigentlich angesetzt auf 20 Minuten und dann haben wir uns aber so neu geredet, dass wir über eine Stunde geredet haben. Ging es um Angst, um Zivilcourage, um Wut auch viel. Und das war spannend, was Dalai Lama da, was der Dalai erzählt hat. Und dann hat er mir ein Bandel geschenkt, das ich am nächsten Tag im Nordbad, also so ein Armbandel, so ein gesegnetes, das ich am nächsten Tag beim Schwimmen im Nordbad verpflacken lassen, die Trottel. Und jetzt hat es ein anderer und weiß gar nicht, dass es vom Dalai ist. Das ist doch gesehen, oder?
Vielleicht weiß es jetzt. Werner, wir sind eh schon am Ende. Mhm. Danke. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch und für deine Offenheit und für das schöne Gespräch.
Danke dir, Lola.
Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Natürlich auf sämtlichen Bühnen dieser Welt, die du besteigen möchtest, auf alle Gipfel, die du erklimmen willst. Nur ich wünsche dir weiterhin so viel Neugierde. Ja, und uns alle wünsche ich einfach viel tolle Musik von dir noch und viele schöne Fernsehsendungen. Und lass dir gut gehen.
Danke dir. Und du dir auch. Genau. Und lass uns unsere Fröhlichkeit nicht verlieren. Weil das ist so, die Free Life kriegt so viel Kraft, dass man in seiner Kraft bleibt. Weil dann, nur dann kommen auch die anderen helfen.
Schönes Schlusswort. Danke.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frischemärkten. In Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.